NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gonsch und diesen Themen. Pendeldiplomatie in der Ukraine-Krise. Merkel trifft US-Präsident Obama. Hoffnung in Brüssel. EU-Außenminister setzen Sanktionen vorerst aus. Swissleaks. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung decken Steuerlöcher in Genf auf. Dazu auch unser Kommentar. Außerdem Brüsseler und Istanbuler Reaktionen auf das griechische Regierungsprogramm, die SPD-Vorstandsklausur in Brandenburg und der Flughafenstreik in Hamburg. Zum Schluss berichten wir über die Grammy-Verleihung in Los Angeles von heute Nacht. Die Pendeldiplomatie in Sachen Ukraine-Krise geht weiter. Am Wochenende versuchten alle Staaten auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Lösung für die Krise zu finden. Seit heute Nachmittag nun sitzen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama in Washington zusammen. Gerade läuft die Pressekonferenz, auch hier das Thema Ukraine-Konflikt. Martina Butler ist unsere Korrespondentin vor Ort. Frau Butler, wissen Sie schon, worüber die beiden gesprochen haben?
Ja, sie haben darüber gesprochen, ob es Waffenlieferungen aus den USA für die Ukraine geben soll oder ob man weiter auf eine diplomatische Lösung setzt, was ja Angela Merkel favorisiert. Und die klare Ansage sowohl von Barack Obama als auch von Angela Merkel ist, wir wollen weiterhin eine diplomatische Lösung. Und die zweite wichtige Botschaft ist, dass sie weiterhin diesen Schulterschluss, den sie bis jetzt geübt haben, auch weiter fortsetzen wollen.
Ich bin dankbar, dass wir in dem gesamten Zeitraum des Ukraine-Konflikts eine ganz, ganz enge Abstimmung hatten zwischen den Vereinigten Staaten von Europa und dem, was Europa getan hat bezüglich der Sanktionen, bezüglich der diplomatischen Initiativen. Und das wird auch so fortgeführt.
Und das ist etwas, wo auch Barack Obama ganz deutlich zustimmt. Und er betont, ja, wir werden weiter zusammenarbeiten und zusammenstehen in dieser Frage.
Trotzdem war das Thema Waffenlieferung ja ein Streitpunkt. Die Amerikaner hatten noch am Wochenende auf der Sicherheitskonferenz gesagt, ja, wenn nötig. Die Deutschen, nein, auf keinen Fall. Ist das angesprochen worden?
Das ist angesprochen worden und Barack Obama hat auch ganz klar gesagt, Waffenlieferungen sind eine Option, die auf dem Tisch liegt. Denn er möchte gerne prüfen, was es für Möglichkeiten gibt, sollten die Gespräche am Mittwoch, die geplant sind in Minsk, eben zu keinem Erfolg führen, dann was machen wir dann? Und da macht er sich Gedanken über Plan B und Plan B heißt für ihn auch, er guckt sich die Option von Waffenlieferungen an, sagt aber auch ganz klar, es ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Und er bleibt im Moment noch ganz klar auf Angela Merkels Linie und sagt, wir wollen eine diplomatische Lösung. Wir hoffen, dass so der Druck auf Putin groß genug wird, damit er langsam einschwenkt.
Das klingt ja jetzt sehr einvernehmlich. Es gab ja in der Vergangenheit durchaus Spannungen zwischen Merkel und Obama, vor allem als herauskam, dass der US-Geheimdienst ihr Handy abgehört hatte. Wie war die Stimmung denn heute? Was hatten Sie für einen Eindruck?
Also das wirkt alles sehr konstruktiv und vor allem weiß Angela Merkel genauso gut wie Barack Obama, dass man miteinander auf jeden Fall in dieser Frage zusammenarbeiten muss. Und die Kanzlerin hat das auch deutlich betont, hat sich also bedankt für die guten Gespräche und die gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Und Barack Obama hat das von der anderen Seite auch getan. Und es ist ein deutliches Zeichen, dass man Angela Merkel im Gästehaus des Weißen Hauses untergebracht hat. Das ist eine Wertschätzung, die eben nur besonders guten Freunden da zuteil wird. Und von daher kann man davon ausgehen, dass diese Wertschätzung eben auch von amerikanischer Seite da ist. Man weiß sehr klar, ohne Angela Merkel kommt es hier nie zu einer diplomatischen Lösung.
Es waren ja noch andere Themen, die diskutiert wurden. Wurden die auch angesprochen?
Die wurden auch angesprochen, vor allem der Kampf gegen die Terrormiliz IS. Und da sagte Angela Merkel ganz klar, wir stehen da auch zusammen. Auch in dieser Frage sind wir uns einig, dass wir gegen diese Terrormiliz kämpfen wollen. Und dann wurde noch angesprochen G7-Gipfel, denn deswegen ist ja eigentlich Angela Merkel in die USA gereist, um den G7-Gipfel im Juni vorzubereiten. Das war allerdings alles überlagert natürlich von der Frage, wie man eine Lösung versucht, im Ukraine-Konflikt hinzubekommen. Und jetzt gleich werden Sie noch mal zusammen zum Mittagessen gehen, wo dann wieder keine Presse dabei ist. Und da werden sicherlich noch andere Fragen angesprochen, hat Angela Merkel angekündigt, zum Beispiel auf Fragen der Klimapolitik und der Handelspolitik.
Vielen Dank, Martina Butler in Washington. Auch bei den EU-Außenministern ist heute das Thema Ukraine das Hauptthema gewesen. Sie setzen auf die Friedensbemühungen von Angela Merkel und auf den Gipfel im weißrussischen Minsk, der übermorgen stattfinden soll. Daran wollen neben Merkel und Hollande auch Russlands Präsident Putin und der ukrainische Regierungschef Poroschenko teilnehmen. Allerdings gab es heute immer wieder Zweifel, ob der Gipfel überhaupt zustande kommt. Die EU-Außenminister haben heute trotzdem erstmal weitere Sanktionen gegen Russland aufs Eis gelegt. Kai Küstner aus Brüssel.
Es ist nicht das erste Mal, dass die EU in ihre Sanktionen eine Zeitschaltuhr einbaut. Neue Strafmaßnahmen gegen Russland sind zwar beschlossen, werden aber bis kommenden Montag hinausgezögert. Das Inkrafttreten der Sanktionen werden wir von der Situation vor Ort abhängig machen. Wir werden bis kommenden Montag die Lage erneut prüfen, erklärte Frankreichs Außenminister Fabius, womit die EU also der Diplomatie eine Chance geben will, ohne den Druck auf Russland zu verringern. Sollte die deutsch-französische Friedensinitiative scheitern, landen ab Montag 19 Personen, Russen und Separatisten, sowie 9 Unternehmen auf der berühmten schwarzen Liste. Wer darauf steht, darf nicht in die EU reisen und hier keine Bankkonten führen. Aber absoluten Vorrang haben derzeit die Friedensgespräche. Die Dinge beginnen langsam, wir müssen da vorsichtig sein, sich zu bewegen, so Fabius in Brüssel. Und auch dessen deutscher Außenministerkollege Frank-Walter Steinmeier wagte noch nicht allzu viel Zuversicht zu versprühen, was den geplanten Friedensgipfel im weißrussischen Minsk am Mittwoch betrifft.
Wir arbeiten mit allergrößter Energie daran und haben die Möglichkeiten zum Gespräch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz so gut wie möglich genutzt, um die Erfolgschancen jedenfalls zu vergrößern. Aber es bleibt noch ein hartes Stück Arbeit.
Auch wenn EU-Diplomaten zufolge niemand beim Außenministertreffen das Thema Waffenlieferungen an die Ukraine anzuschneiden wagte, die Diskussion darüber bildete so etwas wie die Begleitmusik für die Brüsseler Sitzung. Die andere Seite überlegt ja nicht mehr, sie hat sich ja bereits entschieden. Sie liefert schwere Waffen. Wir sollten der Ukraine helfen, auch militärisch. Nicht mit Soldaten, aber mit defensiven Waffen. Frieden schaffen, auch mit Waffen, will also im Notfall Litauens Außenminister. Und auch im US-Kongress mehren sich die Stimmen dafür. In Europa allerdings ist das noch eine Minderheitenposition.
Mehr Waffen in der Region sind aus meiner Sicht ein Brandbeschleuniger und würden zu einer weiteren Eskalation beitragen. Sie würden aber definitiv nicht zur Deeskalation beitragen. Insofern, wie auch immer der Mittwoch ausgeht, Waffenlieferungen können keine Option sein.
Findet zum Beispiel der österreichische Außenminister Sebastian Kurz. Auch Deutschland und Frankreich lehnen Waffenlieferungen für die ukrainische Armee ab. Der britische Außenminister Hammond meint, es sei jetzt vor allem wichtig, dass die EU gegenüber Moskau einträchtig auftrete. Bis wir von Russland sehen, dass es vor Ort Truppen zurückzieht, die Grenze zumacht, den Zustrom von Waffen stoppt, müssen wir den Druck aufrechterhalten. Bis wir von Russland nicht nur Worte auf dem Papier, sondern Taten sehen. Vorerst legt die EU alle Hoffnungen auf die Gesprächsdiplomatie und neue Sanktionen auf Eis. Die geplante Ausweitung der Namensliste sei aber ohnehin nicht viel mehr als Kosmetik, sagen Beobachter. Wenn sie Russland Schmerzen zufügen wolle, müsse die EU Wirtschaftssanktionen verschärfen. Theoretisch könnten die Staats- und Regierungschefs das bei ihrem Gipfeltreffen am Donnerstag bereits in die Wege leiten.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.38 Uhr. An der Steuer vorbei auf Nummernkonten in der Schweiz. Viele Milliarden Euro sollen so von Geldwäschern und Steuerhinterziehern auf Konten der britischen Großbank HSBC in Genf geschleust worden sein. Über 2000 Deutsche sollen auch dabei sein. Aufgedeckt wurde der Skandal jetzt vom NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Das Ausmaß der Steuerhinterziehung beschreibt Arne Meyer.
Wusste es der frühere Chef des HSBC-Privatkundengeschäftes Chris Mears nicht besser oder hat er bewusst die Unwahrheit gesagt? Am 1. Juli 2008 sitzt er in einer Anhörung des Finanzausschusses im britischen Parlament. Er muss Fragen beantworten zum Thema Geldanlagen mit Hilfe von Offshore-Konstruktionen. Bei dieser Gelegenheit betont er, seinen Angestellten sei es untersagt, in irgendeiner Art zur Steuerhinterziehung zu ermuntern bzw. darin verwickelt zu sein. Die Kontoführungsdaten und die Bankberatungsprotokolle von etwa 100.000 HSBC-Kunden, die die Reporter weltweit in den vergangenen Monaten auswerten konnten, erwecken einen anderen Eindruck. Danach war die Bank in den Jahren zwischen 1988 und 2007 massenhaft dabei behilflich, Geld wohlhabender Kunden an der Steuer vorbei auf Nummernkonten zu lagern und mit Hilfe von komplizierten Finanzkonstruktionen zu verschleiern. Es geht umgerechnet um eine Gesamtsumme von 75 Milliarden Euro, die allerdings teilweise auch völlig legal bei der HSBC verwahrt wurden. In Frankreich und Belgien etwa laufen Ermittlungen gegen die Bank bzw. gegen Mitarbeiter wegen des Verdachts der Beihilfe zum Steuerbetrug. Dies sei der richtige Weg, mit den Swissleaks-Recherchen umzugehen, sagt SPD-Chef Sigmar Gabriel.
Es gibt einen Paragraphen der deutschen Abgabenordnung, bei dem steht drin, dass derjenige, der bandenmäßig in Deutschland Steuerhinterziehung in erheblichem Umfang organisiert, dass der mit Haftstrafen von bis zu 10 Jahren bestraft wird.
Mit aller Härte, so Gabriel weiter, sollten solche Verfahren laufen. Und Linken-Chef Bernd Rixinger forderte in Berlin, Banken, die wiederholt bei der Steuerhinterziehung geholfen hätten, müsse in Europa die Lizenz entzogen werden.
Es kann nicht sein, dass hier Banken die besten Helfershelfer für Steuerbetrug von Reichen sind.
Aber es sind nicht irgendwelche Superreichen, mit denen die HSBC in dieser Zeit Geschäfte gemacht hat. Blutdiamanten und Waffenhändler sind darunter. Korrupte Politiker zählen genauso dazu wie Drogenhändler und andere zwielichtige Gestalten. Kunden aus Deutschland hat die Schweizer HSBC ebenfalls in ihrer Kartei. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung, die hierzulande an dem Rechercheprojekt beteiligt sind, konnten rund 2100 Kontoinhaber ausmachen mit einem Gesamtanlagevolumen in Höhe von umgerechnet über 3 Milliarden Euro. Fast 1000 Namen sind den deutschen Steuerfahndern somit bislang offenbar unbekannt, denn nach Angaben des Bundesfinanzministeriums hat Frankreich Deutschland 2010 lediglich 1136 Namen übergeben. Das Bundesfinanzministerium geht dieser Differenz nun nach. Offen ist zudem, zu welchen Ergebnissen die bisherigen deutschen Ermittlungen geführt haben. Eine zentrale Auswertung gibt es ausgerechnet in diesem Fall nicht. 12 Staaten weltweit haben die für sie relevanten Namen bekommen, neben Deutschland unter anderem Frankreich, Griechenland, Indien und die USA. Stand jetzt konnten die Behörden zwischenzeitlich entgangene Steuereinnahmen in Höhe von umgerechnet über 1 Milliarde Euro wieder eintreiben. Auch Belgien zählt dazu. Dort drohte heute ein Untersuchungsrichter, der seit geraumer Zeit gegen die HSBC ermittelt, mit einem internationalen Haftbefehl gegen führende Manager der Bank in der Schweiz. Grund: Das Geldinstitut gebe die von den Behörden verlangten Informationen nicht freiwillig heraus.
Zu dem Skandal um die Steuerschlupflöcher in der Schweiz auch der Kommentar von Benedikt Strunz.
Es ist nicht so, dass man internationalen Großbanken nicht allerhand zugetraut hätte. Und trotzdem, was die HSBC in Genf angerichtet hat, schlägt dem Fass den Boden aus. Eine der größten Banken der Welt hat Drogendealer, Warlords und Waffenhändler hofiert. Der freundliche HSBC-Berater war jahrelang stets zur Stelle, wenn es darum ging, schmutziges Geld aus Bürgerkrieg und Diamantenschmuggel zu waschen. Und zwar höchstwahrscheinlich, wenn nicht mit Wissen, so doch mit Duldung seiner Chefs. Die ausgeklügelte Systematik, mit der die HSBC vorgegangen ist, legt dabei einen unangenehmen Verdacht nahe. Möglicherweise handelt es sich bei Swissleaks um keinen Einzelfall. Die HSBC hätte somit schlichtweg das Pech, dass ausgerechnet ihre Kundenkarteien in beispielloser Weise enthüllt wurden. Es gilt ab sofort noch wachsamer zu sein. Skepsis und Argwohn gegenüber Banken sind mehr als angebracht. Das ist die Lehre aus Swissleaks. Eine besonders schlechte Figur macht in diesem Fall aber nicht nur die Bankenwelt, sondern auch die Schweiz. Ist es vorstellbar, dass Despoten, Terrorfinanziers und Steuerhinterzieher aus der ganzen Welt ihr Geld in der Schweiz bunkern konnten, ohne dass die Behörden davon Kenntnis haben? Wohl kaum. Swissleaks wirft insofern auch ein grelles Schlaglicht auf einen kleinen Staat, für den Steuerhinterziehung und Geldwäsche jahrzehntelang ein lukratives Geschäft waren und offenbar noch immer sind. Denn das einzige Ermittlungsverfahren, das derzeit in der Schweiz in Sachen Swissleaks läuft, richtet sich nicht etwa gegen die HSBC-Bank. Es richtet sich ausgerechnet gegen den Mann, der die Swissleaks-Daten beschafft hat, den Whistleblower Hervé Falciani. Ein irgendwie pervertiertes Verständnis von Recht. Den Beteuerungen der Schweiz, dass die Zeiten der Nummernkonten und der Geheimabsprachen endgültig vorbei seien, ist dabei mit ebenso viel Skepsis zu begegnen wie den Versicherungen der HSBC, es habe sich inzwischen alles zum Besten gewandelt. Trotz internationaler Abkommen zum Informationsaustausch in Steuerfragen bleiben vermögenden Steuerflüchtlingen weiterhin zahlreiche Schlupflöcher. Sicher, die Tage der kleinen Steuerhinterzieher mögen gezählt sein. Heute geht es nicht mehr um die Handwerkermeister und Ärzte, die ein paar hunderttausend Euro an der Steuer vorbeischleusen wollen. Heute geht es vielmehr um die Millionenvermögen, die in aufwendigeren Konstruktionen versteckt sind, um die festen Investments in Form von Kunst, Sportbooten und Edelmetall, die von internationalen Abkommen nicht berührt werden. Die internationale Staatenwelt muss die Schweiz weiterhin unter Druck setzen, sich solidarisch zu verhalten. Und noch ein Wort zu dieser internationalen Staatenwelt. Viele Politiker, nicht zuletzt aus Deutschland, tun in den vergangenen Monaten so, als wäre der internationale Durchbruch beim Thema Steuerflucht und Steuerhinterziehung längst geschafft. Das Gegenteil ist der Fall. Nicht zuletzt aufgrund der öffentlichen Empörung, die sich an internationalen Recherchen zu Offshore-Konten und zur Steuergestaltung in Luxemburg entzündet hat, wurde das Problem der Steuerflucht auf die internationale politische Agenda gehoben. Es braucht noch viel öffentlichen Druck, um die notwendigen Konsequenzen auch umzusetzen, damit Steueroasen systematisch und nachhaltig trockengelegt werden.
Das war ein Kommentar von Benedikt Strunz. Beim griechischen Regierungsprogramm kommt in Brüssel keine Freude auf, sondern vor allem Kopfschütteln und Unverständnis. Vor allem bei Kommissionschef Juncker. Der neue griechische Regierungschef Tsipras hatte gestern die Erhöhung des Mindestlohns und die Rücknahme weiterer Sparmaßnahmen angekündigt. Aus Brüssel Ralf Siener.
Eine Hoffnung könne Griechenlands Premier gleich aufgeben, betont EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, nämlich die Hoffnung,
dass die Eurozone ohne Abstriche das Regierungsprogramm von Tsipras übernehmen würde oder gar könnte.
Bei der Brüsseler EU-Kommission klingeln die Alarmglocken, nachdem die neue griechische Regierung das laufende Hilfsprogramm der in Athen verhassten Troika aus Internationalem Währungsfonds, EU-Kommission und Europäischer Zentralbank faktisch für beendet erklärt und Alexis Tsipras in seiner gestrigen Regierungserklärung eine Fülle kostspieliger Wohltaten ankündigte. Darunter kostenlosen Strom für die 300.000 ärmsten Haushalte in Griechenland, eine zusätzliche Monatsrente für die ärmsten Ruheständler, eine 28-prozentige Erhöhung des Mindestlohnes bis zum Ende der Legislaturperiode, den Stopp zahlreicher Privatisierungen und eine teilweise Zurücknahme der Steuer- und Arbeitsmarktreform. Der griechische Premier stehe nach seinen Wahlversprechungen natürlich unter erheblichem innenpolitischen Druck, gibt sich EU-Kommissionschef Juncker verständnisvoll.
Ich habe aber jedes Verständnis dafür, dass er Übergänge auch innenpolitischer Natur bauen muss.
Juncker versucht vor der außerordentlichen Zusammenkunft der Finanzminister der Eurostaaten am Mittwoch und dem ersten direkten Zusammentreffen des griechischen Premiers mit der deutschen Kanzlerin am Donnerstag in Brüssel die Wogen zu glätten.
Er hat sich ja noch nicht mit jedem Regierungschef austauschen können.
Umschreibt Jean-Claude Juncker höchst diplomatisch die Tatsache, dass Alexis Tsipras um Europas einflussreichste Vertreterin eines Spar- und Reformkurses einen erkennbaren Bogen macht. Rom, Paris und Wien sind für Griechenlands Premier kein Problem, Berlin und Angela Merkel sind es schon. EU-Kommissionschef Juncker hat Tsipras bei dessen Antrittsbesuch in Brüssel in der vergangenen Woche ohne Wenn und Aber zu vermitteln versucht, dass es für Griechenland keine Alternative zum Hilfs- und Reformprogramm der internationalen Kreditgeber gibt, das Ende Februar ausläuft.
Ich habe Herrn Tsipras im Detail dargelegt, wie ich mir die kurzfristige Zukunft vorstelle.
Leider ohne Erfolg, gibt der EU-Kommissionschef jetzt in einer höchst diplomatischen Formulierung zu.
Er hat dem nur in in seiner gestrigen Regierungserklärung entsprochen.
Sowohl Juncker wie auch Eurogruppenchef Dijsselbloem haben der griechischen Regierung signalisiert, dass Athens Hoffnung auf einen Überbrückungskredit bis Ende Mai eine Illusion ist. Griechenland hängt damit noch stärker als ohnehin in der Schuldenfalle. Denn der an die Troika-Reformauflagen gekoppelte 1,8 Milliarden Kredit, der bis Ende Februar auf Eis liegt, wird voraussichtlich nicht zur Auszahlung kommen. Und der Rahmenkredit von über 11 Milliarden Euro, der Griechenland im Falle des Troika-konformen Wohlverhaltens gewährt werden sollte, ist vermutlich ebenfalls hinfällig. Gleichzeitig muss Athen aber an den Internationalen Währungsfonds und an private Gläubiger bis März rund 3,5 Milliarden Euro an Schulden zurückzahlen. Und das in einer Phase, da Griechenlands Sparer Milliarden von den Konten abheben und die Europäische Zentralbank keine griechischen Staatsanleihen mehr als Sicherheit akzeptiert.
Griechenland war heute auch das Hauptthema beim G20-Treffen in Istanbul. Die Türkei hat momentan den Vorsitz in dem Gremium und macht sich große Sorgen um den kleinen Nachbarn. Doch wie kann Griechenland geholfen werden? Die Forderung nach Solidarität wurde hochgehalten. Die Portemonnaies wollen die Minister aber nicht öffnen. Andreas Meyer-Feist aus Istanbul.
Viel ist von Hilfen die Rede, von Unterstützung für Griechenland auf dem Finanzministertreffen in Istanbul.
If any kind of support is needed,
kündigte der türkische Vizepremier Ali Babacan an, hochoffiziell und in wohlgesetzten Worten. Ohne allerdings zu sagen, wie. Die Türkei hat in diesem Jahr den Vorsitz im Kreis der G20. Hilfsangebote kommen von vielen Seiten. Allen macht die Lage Griechenlands Sorgen. Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bleibt dabei. Deutschland sei
über alle Maßen großzügig.
Aber die neue griechische Regierung müsse ihre Verpflichtungen auch erfüllen. Um die geht es weniger. Selbst aus der chinesischen Delegation gibt es Nachfragen an die Europäer. Wie haltet ihr es mit der neuen Regierung? Wie wollt ihr die Krise bewältigen? Das hat einen einfachen Grund. Nicht alle, aber doch die Finanzminister aus den Schwellenländern befürchten negative Folgen für die gesamte Weltwirtschaft, falls das Tauziehen zwischen der griechischen Regierung und den bisherigen Kreditgebern weitergeht wie bisher und Griechenland seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Die EU entstand als sehr wichtiges Zivilisationsprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie sich heute die EU bei internen Krisen positioniert, hat weltweite Bedeutung. Deshalb ist Solidarität sehr wichtig, warnt der G20-Vorsitzende Babacan. Schuldenschnitt, Umschuldung, verlängerte Rückzahlungsfristen. In Istanbul prallen in dieser Frage Welten aufeinander. Die EU sei vergleichsweise reich, vor allem Deutschland. Großzügigkeit sei angemessen, heißt es bei den Schwellenländern, die befürchten, dass Griechenland zur Bremse für die gesamte Weltwirtschaft werden könnte, während die Notenbankchefs der EU in dieser Frage kaum mit sich reden lassen wollen. Die Lage in Griechenland hat für viele aber auch mit globalen Versäumnissen zu tun. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, präsentierte den Finanzministern eine lange Liste. Lehren aus den Finanzkrisen der letzten Jahre wurden, trotz aller Ankündigungen, nur unzureichend gezogen. Die Staatsdefizite noch immer zu hoch, der Finanzsektor noch immer krisenanfällig. Was Strukturreformen anbelangt, hätten Schwellenländer in den beiden vergangenen Jahren mehr geleistet als die reichen Industrienationen. Die Finanzkrise habe weltweit besonders einkommensschwache Haushalte getroffen. Junge Menschen müssten die größten Einkommenseinbußen hinnehmen, auch in Griechenland. Beide Seiten müssten sich bewegen in der Griechenland-Krise, fordert OECD-Generalsekretär Angel Gurria. Die griechische Regierung habe ja inzwischen gemerkt, wo die Grenzen sind bei den Gläubigern. Und die sind sich inzwischen auch mehr im Klaren darüber, was Griechenland braucht.
This will be the beginning of a convergence process.
Aufeinander zugehen, sich in der Mitte treffen, geht es nach der OECD und vielen Finanzministern der wichtigsten Industrie- und Schwellenstaaten, angeführt von den USA, dann sollte Griechenland die Schuldenrückzahlung erleichtert werden. Aber entschieden wird anderswo, nicht in Istanbul, sondern in Brüssel.
Die SPD steckt in der Klemme. Die Große Koalition funktioniert, bis auf kleine Ausnahmen, ohne Probleme. Das Lob dafür erntet bei den Wahlumfragen vor allem Kanzlerin Merkel. 60 Kilometer von Berlin entfernt, im brandenburgischen Nauen, diskutiert der SPD-Vorstand seit gestern, wie die Partei mehr Wähler ansprechen kann. Peter Mücke mit einem Fazit des zweiten Tages.
Als Ort für die Arbeitstagung hatten die Sozialdemokraten ein Wellnesshotel im Brandenburgischen gewählt. Und ein bisschen Erholung kann die zunehmend nervöse Partei in der Tat gebrauchen. Im ersten Regierungsjahr hat die SPD ihr Themenfeuerwerk von Mindestlohn bis Rente mit 63, von Frauenquote bis Mietpreisbremse abgebrannt. Doch in Umfragen schafft es die Partei nicht aus dem 25%-Ghetto. Auch Generalsekretärin Fahimi ist ein wenig ratlos.
Unsere Politik muss sich zunächst einmal verfestigen. Ich glaube, die Menschen brauchen mehr Vertrauen darin, dass wir nicht nur ein gutes Jahr hatten, sondern dass wir tatsächlich eine klare Linie und Haltung haben.
Doch ausgerechnet der Parteichef selbst hat nach Ansicht vieler diese Linie und Haltung verloren. Den Alleingang beim Treffen mit Pegida-Sympathisanten in Dresden hat die Spitzengenossen irritiert. Die Basis nimmt Gabriel die Unterstützung für das Freihandelsabkommen TTIP und die Absage an die Vermögenssteuer übel. Doch der SPD-Chef tritt in Nauen lieber die Flucht nach vorne an. Die Partei soll sich in Zukunft mehr um die arbeitende Mitte kümmern.
Insbesondere Familien und Alleinerziehende mit Kindern werden im Mittelpunkt auch sozialdemokratischer Politik stehen. Ganz klassisch natürlich beim Ausbau von Betreuungsangeboten, aber ich glaube auch, was die Entlastung von zu hohen Steuern und Abgaben angeht, müssen das die Gruppen sein, auf die wir uns in Deutschland besonders zu konzentrieren haben.
Dazu richtet die SPD ein weiteres sogenanntes Themenlabor ein, um das sich Familienministerin Schwesig kümmern soll. Kümmern muss sich die Partei auch wieder verstärkt um die Edati-Affäre. Nachdem Gabriel gestern den SPD-Abgeordneten Hartmann zu einer neuen Aussage vor dem Untersuchungsausschuss aufgefordert hatte, wollte Fraktionschef Oppermann heute lieber nichts zu dem Thema sagen. Da wirkte auch Gabriel verwundert.
Ich wüsste gar nicht, was man für eine andere Haltung einnehmen sollte, als die Hoffnung, dass Michael Hartmann sich das nochmal überlegt und eine Aussage macht.
Ansonsten ging es an diesem zweiten Tag der Klausur auch viel um Außenpolitik. EU-Kommissionspräsident Juncker war gekommen und wurde von Gabriel für seine Griechenland-Politik mit Lob überhäuft.
Wir freuen uns darüber, dass wir auf der einen Seite erleben, dass natürlich nicht von Strukturreformen, insbesondere in Südeuropa, abgewichen wird. Dabei muss es bleiben, dass das aber verbunden wird mit Zeit zum Abbau von Defiziten und mit Investitionen in Wachstum und Arbeit und Ausbildung durch den Juncker-Plan für mehr Investitionen.
In der Ukraine-Politik bekräftigte Gabriel, dass Deutschland keine Waffen liefern werde. Eine Lösung des Russland-Ukraine-Konflikts könne nur auf diplomatischem Weg erreicht werden.
Wir finden deshalb absolut richtig, dass die deutsche Kanzlerin mit dem französischen Präsidenten diese Initiative gestartet hat, auch wenn niemand weiß, ob sie jetzt im ersten Schritt schon zu großen Erfolgen führt. Ich fand das mutig und wiederhole, was ich gestern gesagt habe. Ich finde es auch richtig, solche Initiativen zu unternehmen, selbst wenn man nicht weiß, ob sie sofort zum Erfolg führen.
Genervte Gesichter heute in Hamburg und Hannover. Das Flughafenpersonal streikte unangekündigt. Das führte vor allem in Hamburg zu chaotischen Verhältnissen. Ursache für die Warnstreiks sind festgefahrene Lohnverhandlungen. Petra Volkwatzen.
Streiks hat der Hamburger Flughafen schon viele erlebt. So chaotisch wie heute aber war es bisher noch nie. Zeitweise musste die Polizei die Zugänge zu den völlig überfüllten Terminals komplett schließen. Waren bis zum Mittag an der Sicherheitskontrolle immerhin noch 3 Kontrolllinien geöffnet, so war es am Nachmittag nur noch eine einzige. Das Ergebnis: lange Schlangen bis in beide Terminalhallen, tausende Passagiere, die ihren Flieger verpasst haben. Und das, obwohl die meisten extra viel Zeit eingeplant hatten. Chaotische Zustände auch auf dem Rollfeld, weil das Gepäck der Passagiere, die es nicht rechtzeitig geschafft haben, erst wieder ausgeladen werden muss, kommt es auch hier zu langen Verzögerungen. Im Laufe des Tages haben sich immer mehr Airlines entschieden, die Flüge ganz zu streichen. Insgesamt betraf das rund 160 Flüge. Bei Wartezeiten von 4 bis 5 Stunden macht es heute für niemanden mehr Sinn, zum Hamburger Flughafen anzureisen. Ab 21 Uhr ist die Sicherheitskontrolle ganz geschlossen. Morgen sollen laut Hamburg Airport alle Flugzeuge nach Plan abheben.
Es ist der Musikpreis des Jahres. Die Grammys, die heute Nacht in Los Angeles verliehen wurden. Die meisten Gewinner kamen wie so oft aus den USA, aber in diesem Jahr räumte ein junger Brite gleich 4-mal ab. Nicole Markwald stellt die Sieger vor. I guess it's true, I'm not good at a one-night
stand. But I still need love, 'cause I'm just a man. Es war der Abend des Briten Sam Smith. 4-mal musste er insgesamt auf die Bühne, um sich ein goldenes Grammophon abzuholen. Für seinen Song Stay With Me gewann er die Trophäe in der Kategorie Aufnahme des Jahres. Der Hit wurde auch zum besten Song gekürt. Smith als bester neuer Künstler ausgezeichnet. In seiner letzten Dankesrede sagte der 22-Jährige:
I want to thank the man who this record is about, who I fell in love with last year. Thank you so much for breaking my heart, because you got me 4 Grammys.
Ich bedanke mich bei dem Mann, in den ich mich verliebt habe und um den es auf meinem Album geht. Danke, dass du mein Herz gebrochen hast. Das hat mir heute 4 Grammys eingebracht. Liebeskummer lohnt sich manchmal eben doch. Beyoncé und Pharrell Williams konnten sich über jeweils 3 Grammys freuen. Eminem und Kendrick Lamar gewannen jeweils 2. 2 der begehrten Musikpreise gehen nach Deutschland. Renate Wolter-Severs ist Musikproduktionsleiterin bei Radio Bremen und erhielt einen Grammy für ihre Mitarbeit an der besten Opernaufnahme, die beim niedersächsischen Label CPO erschien. Das Klassiklabel Deutsche Grammophon erhielt einen Grammy in der Sparte Beste Kammermusikdarbietung. Dann sang Katy Perry The Show Must Go On. Die größte Überraschung des Abends war definitiv im Gesicht des Musikers Beck abzulesen, als seine Platte Morning Face einen Grammy für das Album des Jahres gewann. Er bedankte sich bei seinen Kindern für ihre Toleranz, denn er habe bei den Aufnahmen zu Hause öfter mal etwas länger Musik gemacht. Und hielt seinen Grammy ganz fest, als Kanye West spaßeshalber auf die Bühne stürmte und die Arme nach dem Preis ausstreckte. Vor ein paar Jahren hatte West der Sängerin Taylor Swift den Grammy aus den Händen genommen, weil er der Meinung war, Beyoncé hätte ihn eher verdient. Die stand neben Gatte Jay-Z vor der Bühne und klatschte lachend für Beck, der vor 22 Jahren einen Riesenhit hatte. Loser. Nicht an diesem Abend.
Nicole Markwald zu den Grammy-Verleihungen in Los Angeles. Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.